I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Die Amerikaner, die können Burger machen, die machen ganz gute Autos, Highways und sie sind einfach die Besten in Sachen Unterhaltung, Show, Film und Fernsehen. Aber manchmal machen wir auch ganz gute Sachen.
Manchmal machen wir auch ganz gute Sachen. Herzlich willkommen. Ja, tatsächlich, was haben wir für ein Monster von einem Film in dieser Ausgabe? Episode 24, Platz 64. Ich begrüße Herrn Meyer.
Ich begrüße Herrn Kuhlmann.
Ganz offiziell. Wie ist das werte Wohlbefinden?
Wunderbar, also in Aussicht auf diesen Film, bestens.
Freue sich schon.
Ja, es ist so ein Film, der einen bewegt hat.
Freue mich auch. In der letzten Folge ging es um den französischen Kultfilm Die fabelhafte Welt der Amélie von Jean-Pierre Jeunet. Mhm. Und heute wird es dann eben halt mal deutsch.
Ja.
Und klaustrophobisch eng.
Ja, du hast schon zu viel verraten.
Naja, jetzt so langsam haben es auch alle mal gepeilt, glaube ich. Wir kümmern uns um einen Film, der tatsächlich weltweites Ansehen genießt, für viele internationale Kritiker tatsächlich sogar der beste deutsche Film aller Zeiten ist. Der beste deutsche Film aller Zeiten.
Ja, ja gut. So. Wir hatten ja das, wollte schon sagen, das Schweigen der Lämmer, das Leben der anderen. Ist schon in dieser Reihe dabei gewesen.
Muss man einfach sagen, widersprechen fällt da schwer.
Und es sind auch zwei völlig verschiedene Genres und ich finde, das Besondere an diesem Film ist, dass er halt technisch auch so wahnsinnig gut ist. Und das ist bei den deutschen Filmen nicht immer so.
Und er hat viele Inkarnationen, muss man auch sagen. Mhm. Es gibt eben die Kinofassung, es gibt den Director's Cut, es gibt die TV-Version, TV-Langversion, ungeschnitten und so weiter. Und welche die beste dann ist, das finde ich, mag da jeder für sich selbst entscheiden, wie so oft. Wir ahnen es also auf Platz 64 in unserer famösen, infamösen Liste, Filmliste zusammengestellt, zusammengeschoben aus Toplisten von Cinema, IMDb, Rotten Tomatoes, Empire Online, Box Office, Mojo und so weiter. Auf der 64 befindet sich Musik ab, befindet sich... Na los, komm.
Ja.
Geil, oder?
Ja, auch die Filmmusik an sich.
Der Herr Doldinger. Wolfgang Petersens Das Boot. Aus dem Jahre 1981. Die Geschichte: Kriegsberichterstatter Werner, gespielt von Herbert Grönemeyer, geht 1941 an Bord von U-96. Das Unterseeboot soll englische Transportschiffe versenken und Werner soll von den Heldentaten des Kapitäns und seiner Mannschaft berichten und, wie heißt es so schön in den offiziellen Texten, Jäger werden zu Gejagten, der Atlantik zur nasskalten Hölle, das Leben an Bord zum ständigen Überlebenskampf bis zum mehr als bitteren Ende, meine Damen und Herren, Wolfgang Petersens Das Boot. Also, wenn ich diese Musik höre, ist schon Wahnsinn, oder?
So dramatisch wie der Film auch selbst ist die Musik von Klaus Doldinger. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei Das Boot.
Ich war sauer damals in den 90ern wegen dieser blöden Techno-Version.
Ja, ich auch. Das war von dem Hamburger,
96,
ne?
96. Ja. Wie hieß er denn? Ist egal. Also Wolfgang Petersens Das Boot.
Christiansen, irgendwas mit Christ.
Christensen. Mhm. 1981. Und ich würde sagen, die erste Szene, in die wir reinhören, jetzt so zum Einstimmen, sonst hören wir ja immer gerne Trailer.
Sind das die Nasenhaare?
Nein. Sag mal. Hast du eigentlich Haare in der Nase? Wir hören in die Alarmszene rein. Los, machen wir.
Mal auf Brücke!
Das Kommando der Wehrmacht.
Alarm!
Hopp, hopp, hopp!
Scheiß Abwasch!
Und da taucht es ab, das Boot.
Da taucht es ab, der olle Apple-Kahn. Vielleicht möchtest du mal so einen kleinen Öffnungsmonolog halten.
Ich finde es so unglaublich, was er für Bilder da geschaffen hat, eben in dieser Röhre. Du hattest ja als Drehort nicht viel, das waren vielleicht 20, 30 Meter, die so ein Boot damals hatte. Und dass er es geschafft hat, wirklich diese Enge so darzustellen, das, was unter den in der Besatzung so abging, diese Angst, man hat sie immer richtig mitgespürt. Und ich habe mich gerade auch gefragt, die hauen ja immer die Lampe weg, während sie da durch das Boot rennen, ne, und Position einnehmen, wie oft da zum Beispiel beim Dreh so eine Lampe kaputt gegangen ist. Das sind alles so Sachen, das ist also technisch so gut, die Beleuchtung, die Figuren, die Schauspieler, alle sind ja danach Stars geworden. Einfach irre.
Welche Fassung hast du als erstes gesehen? Hast du den im Kino gesehen tatsächlich?
Ich glaube, ich habe das als Kind die Fernsehversion zuerst gesehen.
Mhm, genau, ich auch. Mhm. Die TV-Fassung, also diese Langfassung, ne? Also
genau, quasi, mit drei Teilen oder
quasi was, Miniserie. Ne? Waren es drei Teile, kann ich gar nicht mehr sagen. Aber
drei oder vier, ja.
Eben diese Langfassung. Und das hat mich als jungen Menschen so sehr beeindruckt, dass ich tatsächlich Jahre später, als ich einberufen wurde, und die mich gefragt haben, na, wo wollen sie denn hin?
Aufs U-Boot.
Dann habe ich gesagt, na, wenn ich schon muss, dann würde ich gerne zur Marine gehen.
Echt?
Erstmal nur zur deutschen Marine habe ich mich gemeldet. Und da dann beim ersten Antreten, als uns gesagt wurde, was wir alles machen können bei der Marine, und der gesagt hat, ja, und ihr könnt doch hier euch für die U-Boot-Ausbildung anmelden. Da bin ich ausgerastet, meinte ich, ja, hier. Und habe mich tatsächlich zur U-Boot-Ausbildung gemeldet. Und
das hast du wirklich gemacht?
Hab tatsächlich die ersten Wochen war ich in der U-Boot-Ausbildung, so mit durch eine lange dunkle Röhre tauchen und so und Lungentests und was ich was alles, Tauchtests und so.
Ernst, das höre ich zum ersten Mal.
Letztendlich, jetzt haltet euch fest, letztendlich bin ich da rausgeflogen bei der U-Boot-Ausbildung.
Weil du heimlich geraucht hast.
Weil ich tatsächlich den Psychobelastungstest nicht bestanden habe.
Okay. Hatte.
Ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern. Ich war schon ein paar Wochen halt, war ich in der Ausbildung und dann mussten wir halt so einen Multiple-Choice-Test machen. Und da waren so ganz absurde Fragen dabei. Mhm. Unter anderem, dieses Auto, ist das grün, hellgrün, dunkelgrün, was auch immer, so eine Frage. Und das war nur, keine Ahnung, 500 Fragen oder sowas, oder 200, keine Ahnung, 200, oder was auch immer, hunderte von Fragen. Und ich da so durchgeprescht und so darauf geklickt. Und da war übrigens auch eine Frage dabei, die ich immer heutzutage am Ende von meinem Interview stelle. Da war die Frage, wie sehen Sie die Zukunft der Menschheit?
Okay.
Gut, nicht so gut, blau, ganz furchtbar und so weiter. Ne? Und da konnte man halt ankreuzen.
Du warst so ehrlich.
Und dann bin ich danach zu dem Psychologen reingegangen und das Erste, was der zu mir gesagt hat nach diesem Test, der hat sich so einen Durchlauf da mal angeguckt, das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist, ja, Matrose Kuhlmann, Sie haben ja Todesangst beim Autofahren, oder? Das war das Erste, was der zu mir gesagt hat. Ich so, guten Tag, ich setze mich mal. Und dann so ein paar Tage später wurde ich aus dem Zug geholt. Also aus dem, beim Antreten.
Ja, genau.
Entschuldigung für die nicht gedienten.
Ja.
Und dann kam mein Zug mit Zugführer. Hat gesagt, Matrose Kuhlmann, Sie sind leider raus bei der U-Boot.
Ach, wie schade.
Ich so, warum denn? Ich so, ja, Psychotest nicht bestanden. Hier gibt es eine offizielle Erklärung, aber tatsächlich geht es eigentlich nur darum, man will sie nicht.
Mit
einem Haufen anderer Verrückter in eine Stahlröhre sperren.
Aber ich glaube, ich hätte diesen Psychotest auch nicht bestanden, weil das ist einfach too much.
Aber danach hatte ich dann
meinen Film schon nicht überstanden.
Ich hatte dann meinen Spitznamen Psycho tatsächlich dabei. Den habe ich dann halt, ich war dann überall auf meinen Klamotten drauf Psycho und so, wurde ich dann auch von den Ausbildern auch gerufen.
Hübsch.
Und habe letztendlich dann in der Kaserne in der Karlshöhe da auch dann halt meine Dienstzeit beendet. Bin dann da als Hilfsausbilder wieder hingegangen, meinen eigenen Hörsaal gehabt und so. Ich war schon 25, muss man dazu sagen. Ich habe das mehrere Jahre.
Du bist ja auch Berliner, ja.
Aber ich wollte unbedingt dahin. Ich war in Eckernförde.
Okay.
Eckernförde
war das. Na, das ist ja
mal eine Geschichte. Ich war auch mal auf dem U-Boot und bin auch mal mitgefahren und so. Das war auch ganz nice und so. Und ich glaube, vielleicht letztendlich war es ganz gut, dass Sie gesagt haben.
Sie gesagt, na, nicht in einer Röhre mit den Kameraden.
Ja, aber meine Grundausbildung konnte ich halt bei den U-Boot-Fahrern wie dem auch sei. Petersens Film, den habe ich halt wirklich jetzt unzählige Male dann in seinen verschiedenen Inkarnationen gesehen. Und bleibt noch nach 40 Jahren mehr als eindrucksvoll, muss man sagen. Und jetzt, pass auf,
ich auch gerade gedacht, als ich die Bilder gesehen habe, gesagt, es ist so geil.
Jetzt halte ich mal fest, es gibt keine Zufälle. Am 17. September, ne, diese Woche diese Woche, der 17., haben wir ja nun schon hinter uns, das Boot, 40 Jahre Erstaufführung.
Wirklich?
Wirklich.
Das passt ja wie Arsch das auf Eimer.
Passt doch wie der Arsch auf dem Eimer, oder? Also es ist
Wahnsinn.
Gutes Timing für die 100 besten Filme aller Zeiten, oder?
Irre.
Also jetzt kann man sich natürlich vorstellen, es gibt hunderte von Fakten über diesen Film.
Mhm.
Über die Dreharbeiten und viele werden schon davon gehört haben, dass bei dieser Party am Anfang, dass die meisten Darsteller da wirklich besoffen waren. Vor allem Otto Sander, gleich mehr dazu. Also ich habe mal ein paar der interessantesten rausgesucht, ja. Also ich atme jetzt mal tief durch und hau
man
dir jetzt mal.
Könnte so sechs Stunden darüber sprechen.
Ich hau dir jetzt mal ein paar Fakten hier um die Ohren, beziehungsweise allen Zuhörenden. Der Großteil des Budgets, 31 Millionen D-Mark.
Wow, das war viel.
Das war viel. Ging fürs Nachbauen von lebensgroßen U-Booten drauf. Also da haben sie das meiste Geld reingesteckt. Und zwar nach den Originalbauplänen von damals, Typ 7, also V, hier zwei Striche, hier diese römische 7, so U-Boote. Es wurde sogar dieselbe Werft beauftragt, die noch existiert hat, die damals die echten kriegstauglichen U-Boote gebaut hat. Ein zweites Boot wurde extra für Innenaufnahmen dann auch noch gebaut.
Mhm.
Das seetaugliche Boot konnte aber nur bei ruhiger See benutzt werden, weil es halt, ne, es ging zwar ins Wasser.
U-Boot
aber
so. War, ja.
Dann gab es auch mal ein paar Aufnahmen bei einem Unwetter auf offener See und da ist das gesunken, leider. Dieser Nachbau ist gesunken. Wurde dann
wieder gehoben oder was?
Wieder geborgen, gehoben ja. Und rechtzeitig dann fürs große Finale dann auch nochmal zurechtgemacht, dass sie den nochmal benutzen konnten.
Krass.
Kommen wir zum Innenleben. Das Innenleben, also das U-Boot-Set, das war auch vollkommen real. Das war alles echt, alles funktionierend. Auch in den Abmessungen muss man halt sagen, ne? Schweineeng. Und ein Albtraum drin zu arbeiten. Die Leute haben sich ja wirklich natürlich da gestoßen.
Dass sie das gemacht haben, dass sie nicht im Film gesagt haben, okay, machen wir 10 Zentimeter mehr, damit wir besser drehen können.
Fun Fact,
ja.
Es wurde auch mal die Seite des gesamten U-Bootes entfernt, um von der Seite drehen zu können, so Aufnahmen von der Seite zu haben. Aber der Kameramann Joost Vacano und Wolfgang Petersen, die haben ganz schnell festgestellt, das zerreißt total die Authentizität.
Und die Optik dann auch.
Und die Optik, ne? Genau. Und also den Realismus.
Mhm.
Authentizität ist das Wort. Und haben gesagt, nee, das lassen wir es. Komm, wieder ranschweißen alles. Wir drehen hier nicht von der Seite, wir machen hier nicht Hollywood-Tricks und sowas, sondern es ist ein enger Raum, es ist eine Stahlröhre. Wir sind hier drin, wir sind hier eingepfercht. Das Publikum muss mit reinkommen ins U-Boot und muss sich auch eingeengt fühlen. Und haben halt sind dabei geblieben, halt so den Innenraum zu drehen, also nicht von der Seite.
Krass.
Steadicam, sagt ihr das was? Das ist dieses Kamerasystem.
Das war zu der Zeit erfunden worden gerade, oder?
Na, das gab's schon. Also da gab's schon eine Version davon. Aber Steadicam, leider nein, konnten sie nicht nehmen.
Konnten sie nicht machen.
Weil
du nicht mit dem Gerät, also das hängt ja am Körper vor dir und das federt die Kamera aus. Ne?
Genau,
ist,
damit man halt ruhige Bilder machen kann.
Mhm.
Das war zu sperrig.
Ja,
eben für
der Raum zu klein.
Für diese Art Set.
Mhm.
Es war zu sperrig für das Boot. Und der Kameramann Joost Vacano, der hat tatsächlich ein eigenes neues System entwickelt. Basierend auf dem Gyroskop, also Kreiselinstrument. Ja?
Mhm.
Und damit konnte er dann halt diese unglaublichen Kamerafahrten machen. Der hat quasi eine bessere, kleinere, kompaktere Version von Steadicam gebaut, aber eben halt basierend auf einem Kreiselinstrument, ne? Also so was im Wasser liegt sozusagen und sich so halt bewegen kann und geil. Ich übersetz mal. Geiler Typ hat extra was erfunden für die Dreharbeiten in den Boot drin.
Damit das überhaupt realisiert
war. Damit es überhaupt realisiert werden konnte. Film ist auf Deutsch gedreht worden. Da war so viel Lärm, auch von den Kameras und von den ganzen Sachen, Windmaschinen und so weiter. Das musste alles später nochmal nachsynchronisiert werden. Ist auf Deutsch gedreht worden. Alle beteiligten Schauspieler, alle, die Text haben, haben sich selber dann für die englischsprachigen Fassungen, die es gibt, für den internationalen Markt, ist einer der wenigen Filme, die synchronisiert worden sind. Damals war das noch so. Die haben sich alle selber synchronisiert.
Das ist ja auch ein geiler Film.
Der Grönemeyer, der Prochnow, und der Prochnow sowieso, der war ja international sowieso auch unterwegs. Die sind alle reingekommen und haben sich alle selbst synchronisiert.
Ist ja in Ordnung, weil das sind ja deutsche Soldaten und wahrscheinlich ist es dann auch dadurch authentischer, ne?
Wir kommen auch gleich dazu, was die deutsche und die englische Sprachfassung und so weiter. Alle haben sich selbst synchronisiert, bis auf einen. Martin Semmelrogge war damals nicht dabei.
Nee.
Der hat es halt irgendwie nicht hingekriegt. Ich weiß nicht, was da los war.
Ich meine, auf einer Feier geblieben.
Ich konnte nichts dazu finden. sagen wir mal, er musste arbeiten und konnte nicht zu den Synchronaufnahmen. Der hat erst 97 für den Director's Cut, als der nochmal neu abgemischt wurde und neu präsentiert wurde, gab es auch auf DVD und so, die englische Fassung interessanterweise nur erstmal, dann Jahre später kam dann nochmal die richtige Fassung, da hat er es dann nachgeholt, da hat Semmelrogge sich dann halt selber synchronisiert. Während der Dreharbeiten durften sich die Darsteller nur drin aufhalten, also in den Pausen, beziehungsweise wenn sie mal frei hatten, einen Tag.
Wo stand denn dieses U-Boot? In einer Filmhalle in München, oder?
Unter anderem, ja. Die haben also große Tanks gehabt, wo sie in München, aber sie durften, während der Film gedreht wurde, durften die nicht in Urlaub fahren mal kurz, auch wenn sie drei Tage frei hatten. Damit die eben halt nicht irgendwie plötzlich sonnengebräunt zurückkommen und sollen jemanden spielen, der seit Wochen in einem U-Boot eingefärscht ist. Verstehst du jetzt, worauf ich hinaus will? Die durften halt eben nicht, sie sollten sich nach Möglichkeit nur drinnen aufhalten.
Okay.
Zwei Tage frei, egal, Herr Semmelrogge, Sie bleiben mit dem Arsch zu Hause. Und Sie werden jetzt bitte nicht mal dahin und an der Alster lang tanzen oder an der Spree oder was auch immer, wo der sich gerade befunden hat. Die sollten halt keine Sonne abbekommen und schließlich halt eben so aussehen, als wenn sie wochenlang in einem U-Boot eingesperrt sind.
Ja.
Was Authentizität. Auch, apropos Authentizität, was spannend ist, das machen wirklich wenig Filme, chronologisch zu drehen. Also
richtig.
Erste Szene, zweite Szene, dritte und so weiter.
Ne? So, dass es ein Kuddelmuddel ist, man dreht dann erst das Ende, die Mitte.
Genau, Anfang. Weil es halt irgendwie logistisch sich ergibt, dass man halt sagt, wir sind jetzt erstmal da an diesem Drehort und so weiter und so weiter. Aber die haben halt so ziemlich alles chronologisch gedreht. Es hat auch damit eben zu tun gehabt, dass die Bärte sich natürlich entwickeln sollen.
Ah.
Dass die langsam wachsen. Als so ein paar Szenen nachgedreht wurden, haben sie auch ein bisschen ein paar Rücken da benutzt, beziehungsweise unechtes Haar nachgedreht. Aber tatsächlich, das meiste wurde chronologisch gedreht.
Also die sollten richtig stinken und richtig richtig echte
Mistbärte. Ich glaube, ab und zu werden sie sich gewaschen haben, ja. Aber natürlich muss man auch die das Make-up-Büro da auch mal ein bisschen loben. Die haben natürlich auch ein bisschen da auch geholfen, klar. Aber letztendlich keine Sonne abgekriegt und chronologisch gedreht, sodass die Bärte echt sind. Die Bärte. Kommen wir nochmal zurück zu dieser großen Feier am Anfang des Films. Kapitänleutnant Kaloy Thomsen, gespielt vom legendären Otto Sander. Wolfgang Petersen hatte die glorreiche Idee, einige der Darsteller, nicht alle, also es gibt auch diese Legende, dass halt alle voll waren, stimmt nicht. Aber Petersen hat gesagt, sauft.
Wir trinken hier wirklich ein.
Und angeblich waren unter anderem vor allem Martin Semmelrogge, da taucht er wieder auf, und Otto Sander so richtig strotzevoll. Es gibt die Folge, da Semmelrogge fällt dann auch vom Tisch und so weiter. Und es soll alles echt sein. Wenn man sich die Szenen nochmal so anguckt und mit dem im Hinterkopf denkt, so, ja klar, die sind voll. Und vor allen Dingen halt der Sander.
Ja, aber der konnte damit umgehen.
Und das hören wir uns jetzt gleich an. Otto Sander, der schafft es, eine der besten Leistungen seiner Karriere hinzulegen. Tolle Szene, wie er seine Rede hält, wie er da besoffen reingetragen wird. Ton ab.
Auf unseren herrlichen, abstinenten und unbeweibten Führer! Der in glorreicher Karriere vom Malerlehrling zum größten Schlachtenlenker aller Zeiten.
Das Benehmen ist nicht jedermanns Sache.
Wieso? Stimmt's etwa nicht, ja? Der große Flottensachverständige, dem es gefallen hat, in seinem unermesslichen Ratschluss, der diesem englischen Bettmesser, diesem zigarrenqualmenden Arschloch von Churchill gezeigt hat, wo den Spons den Mosthorn.
Ah, super.
Klasse, ey.
Auch der
klasse,
Sound, ne?
Klasse.
Das war so richtig 80er.
Ah, wir gehen nochmal von der Schauspielerei, da kommen wir nochmal zurück, aber von der Schauspielerei nochmal zu den U-Booten. Es gab halt auch Modelle, ne?
Ja.
Modellboote, Modellbootversionen, die für den Dreh benutzt wurden und die waren so überzeugend, die waren so gut, dass Hollywood sich die ausgeliehen hat damals und die wurden für einen ganz bestimmten Blockbuster benutzt. Steven Spielberg hat angeklopft, sozusagen, hat gesagt, eure U-Boote,
das war echt gut.
Können wir die haben?
Welcher war's?
Indiana Jones, der erste Jäger des verlorenen Schatzes, sind dieselben U-Boot-Modelle, sind dieselben Bootmodelle, die da benutzt wurden.
Hilf mir kurz, wo ist da ein U-Boot?
Am Schluss. Wo guckst du hin?
Ich überlege gerade, ich kriege das Bild hier in den Kopf.
Er hängt sich doch einmal an ein U-Boot. Es gab auch jahrzehntelang diese Diskussion, wie kann er das überleben, dass Indiana Jones sich an ein U-Boot hängt. Und damit dann war ja die Erklärung immer, naja, U-Boote tauchen ja gar nicht so viel. Die tauchen ja nur, wenn sie angreifen und so weiter, bla bla bla. Und da gibt es auch so einen Hangar und da sind halt mehrere Modelle. Und das sind auch die Modelle, die auch in das Boot benutzt wurden.
Ja, das ist bei Petersen ausgeliehen sozusagen.
Sozusagen.
Und dann hat er gleich einen Job in Hollywood bekommen.
Sozusagen.
Für die Poseidon.
Oh Gott, hör auf mit die Poseidon. Hör auf mit die Poseidon.
Aber der Sturm war super.
Der Sturm war super, aber die Poseidon war schrecklich.
Ja.
Apropos Sturm, um die atlantischen Stürme zu simulieren, ist ein riesengroßer Tank benutzt worden und der war so mächtig, es wurde dann immer umgekippt, ne, um diese Wellen zu simulieren und es war so mächtig. In einer Szene bei den Dreharbeiten ist Jan Fedder von Bord geschleudert worden und hat sich mehrere Rippen gebrochen und ein Schauspielkollege hat halt gerufen, Mann über Bord! Wolfgang Petersen hat gedacht, das ist improvisiert.
Und hat weiter drauf gehalten.
Und meinte, super, toll, ja, Mann über Bord, geil, das machen wir, geil, gleich nochmal, los, kommt, wir drehen es nochmal. Und die hat auch das Drehbuch dann so umschreiben müssen, weil er ja dann erst gepeilt hat, oh, der Vetter, der hat sich wirklich verletzt, ne? Der musste dann ins Krankenhaus. Und mehrere Rippen gebrochen und sowas und richtige Gehirnerschütterung und all sowas. Und hat er sich natürlich dann entschuldigt. Aber erstmal meint er so, oh toll, das benutzen wir, geil, super Idee, Jungs, Mann über Bord, toll. Und dann, du, der Fedder, der hat sich wirklich wehgetan.
Ja, die Verletzten von Titanic, die hatten wir schon quasi in den 80ern, ja?
Ja, genau, genau, genau. Wie gesagt, das Drehbuch umgeschrieben und jeden Tag ist Fedder vom Krankenhaus zum Set gebracht worden. Und hat halt mächtig gelitten, aber wollte weitermachen.
Mann, alles harte Jungs.
Und wenn du dich jetzt mal dran erinnerst, es gibt halt einige Szenen, da liegt er halt im Bett und ist halt auch kaputt, ne, und sowas und ist schmerzverzerrt und ist halt echt. Also da ist auch keine Maske, super. Weil er halt wirklich, es tut ihm einfach alles weh und so, ey, muss ich hier noch lange liegen und so, alles klar. Und da gibt es dann halt eben die berühmten Szenen mit, hast du eigentlich noch Haare in der Nase und all sowas, ne? Weil ich habe welche am Arsch,
die können wir zusammenknoten.
Jan Fedder, auch legendär, der Mann. So, apropos Darsteller, das Projekt sollte zunächst eine internationale Produktion werden tatsächlich. Hollywood hatte so seine Finger im Spiel, die haben gesagt, oh, wir wollen das haben, wir wollen das Buch, wir wollen das machen.
Du hast gesagt, 31 Millionen D-Mark wurden aufgetrieben, das ist ja für damals gigantisch. Das war wahrscheinlich der teuerste Film aller Zeiten
Zeitpunkt. Das war, wir kommen mal später noch dazu zu den Fakten, das war der teuerste deutsche Film aller Zeiten. Aber wie gesagt, Hollywood hat sich darum bemüht. Die wollten das machen. Es sollte dann Geldgeber komplett aus. Also es sollte tatsächlich eine internationale Produktion, vor allem eine amerikanische Produktion sein. Mhm. Und in dieser Phase sollte dann zum Beispiel Rutger Hauer Jürgen Prochnows Rolle spielen.
Okay.
Der war dafür angedacht und es ging auch richtig weit in der Planung. Hauer hat aber abgelehnt. Der hat einen anderen Film gemacht. Der meinte, ich mach lieber diesen Science-Fiction-Film mit dem Ridley Scott, dieses Blade Runner.
Okay, war auch eine gute Entscheidung.
War letztendlich auch eine gute Entscheidung. Für die Rolle von Prochnow, für den Kaloi war aber auch Robert Redford vorgesehen und Paul Newman.
Super Schauspieler.
Sollten das auch machen vielleicht. Also als es noch in dieser Phase war, dass es vielleicht eine englische Produktion wird. Regie sollten dann halt auch internationale Regisseure führen. Und da war zum Beispiel Don Siegel im Gespräch. Der hat gemacht Dirty Harry zum Beispiel oder Flucht von Alcatraz. Oder auch John Sturges, der hat die glorreichen Sieben gemacht. Mhm. Oder auch Gesprengte Ketten. Ne? Also die waren alle im Gespräch.
Ja, also und Hollywoods erste Riege.
Ja, ne?
Ja.
Nochmal, ich habe was vergessen zu den Modellen, da wollte ich nochmal hin zurück. Kannst du dich erinnern, man erkennt es ja an manchen Szenen, ne, dass da halt so Figuren halt stehen, ne, das sind dann keine echten Menschen, ist schon alles super gemacht. Aber in manchen Szenen, wo halt das Modell ist und da so Figuren draufstehen, das sind Ken-Figuren von Barbie.
Nein.
Klar, warum sollst du da viel Geld ausgeben oder irgendwie welche Sachen produzieren? Wir haben einfach Ken-Figuren benutzt. Und die mussten diese Modellaufnahmen auch ab und zu unterbrechen. Weil eine Möwe sich auf das Modell draufgesetzt hat und sich darauf gehockt haben. Das Becken, in dem halt manche der Aufnahmen gemacht wurden, also die nicht auf offener See gedreht wurden, beziehungsweise im echten Meer, das stand in den Bavaria Filmstudios und ist später dann noch in zwei anderen Petersen-Filmen benutzt worden. Unendliche Geschichte, 84 und Enemy Mine, sein Science-Fiction-Film.
Auch ein super Film.
Geliebter Feind, 1985. Krass, oder?
Ja, krass.
Krass.
War das denn sein erster Hollywood-Film, Enemy Mine? Wahrscheinlich.
Na, das gilt noch als also, da
europäische
hat er schon,
Produktion,
das
oder?
Das ist eine europäische Produktion, ja. Da hat er zwar Louis Gossett Jr. und sowas gehabt, ne? Da hat er schon, und hier Dennis Quaid war ja mit dabei.
Genau.
Geiler Film, ja, den würde ich gerne mal
sehen. Wenn seinen Namen singen.
Dowitch.
Dowitch. Dowitch.
Geil, oh Mann, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Okay, ein andermal. Wo war ich? Jetzt
hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Dem Film.
Wieder verwertet.
Ja, genau. Verwertet worden. Jedenfalls haben die halt zwar Sachen gebaut und große Tanks gebaut, aber eben halt, weil wir so effizient sind, wir Deutschen, halt dann eben nicht nur für einen Film. Da wurden auch noch ganz viele andere Sachen gedreht. Mhm. Aber Petersen selbst hat endlich Geschichte da gemacht und Enemy Mine. So, kommen wir mal zum Autor der Vorlage. Lothar Günther Buchheim, der mochte den Film nicht. Der war gar kein Fan, fand er gar nicht gut.
Als er fertig war?
Naja, auch schon bei der Produktion und so, als er wollte da auch mitspielen, wir kommen dazu jetzt, der fand manche Sachen, die Besatzung dann gemacht hat, fand er extrem unrealistisch. Da gibt es ja diese Szene, wenn die halt schon durchgeknallt sind da und im Hula-Röckchen da hier da rumtanzen und so, und das hat er gesagt, so, es hätte niemals eine deutsche U-Boot-Besatzung gemacht, das ist völlig unrealistisch. Mhm. Und außerdem war er richtig sauer, weil Petersen, der wollte ihn nicht das Drehbuch schreiben lassen. Er hat halt gesagt, naja, hallo, da bin ich, klopf, klopf, jetzt schreiben wir hier mal das Drehbuch für das Boot. Und Petersen hat gesagt, nee, weißt du was, das werden wir nicht machen.
Wer hat das dann geschrieben?
Das hat er selber geschrieben. Also Petersen hat selber geschrieben mit einem anderen Kollegen zusammen, weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich gerade nicht auf der Pfanne. Hat er aber selber geschrieben und vor allen Dingen halt, Buchheim war nicht dabei, der durfte nicht machen. Und bei jeder sich bietenden Gelegenheit, bis zu seinem Tod 2007, hat ja Herr Buchheim diesen Film verunglimpft. Okay. Hat er immer gesagt, diese Scheiße, das war furchtbar, furchtbarer Film. Mhm. Und
deswegen hat er es auch in diese Liste geschafft.
Hat ich auch mal irgendwie gesagt, so Hollywood-Kacke, aber war es ja eigentlich eben nicht so. Wenn wir schon bei Verunglimpfen sind, dem Film wurde, der Fernsehfassung zumindest, wurde vorgeworfen in dem Schnitt, den Krieg bzw. das Leben an Deck eines Kriegsschiffes zu glorifizieren.
So eine Scheiße.
Ja, aber da haben sich halt manche aufgeregt und gesagt, naja, das wird schon ein bisschen sehr beschönigt und so, obwohl da die ganze Zeit
nur
die
Kacke am Dampfen ist. Angst vor Krieg gemacht, das Ding.
Der Kinofassung wiederum wurde vorgeworfen, die zeigt dann zu sehr, dass die deutsche Marine zu großen Teilen gegen die Nazis war, dass sie halt Anti-Nazi waren. Mhm. Dass die deutsche also eine Marine.
Glorifizierung der Marine.
Einmal die Glorifizierung vom Krieg, dann aber halt eben fanden sie es wiederum auch nicht gut, manche Kritiker, dass halt, das stimmt ja gar nicht, die deutsche Marine, es waren doch auch alles Nazis. So, weißt du, so diese Nummer. Mhm. Also da schon, wie man es macht, man kann es keinem recht machen.
Genau.
Auch nicht, auch
am
nicht
Ende rechts. Des Tages ist es auch ein Film.
Ne? Ja, am Ende des Tages ist es dann doch tatsächlich ein Film. Kommen wir nochmal zurück zu den schauspielerischen Leistungen. Also da muss man wirklich einfach sagen, ne? Klar. Ganz klar, Prochnow, also, Semmelrogge und Co., die haben da wirklich Glanzleistungen vollbracht.
Auch Herbert Grönemeyer, der da so authentisch gespielt hat, und auch Hubertus Bengsch, den man eigentlich nur als Stimme von Richard Gere kennt, der da den glatten Nazi gespielt hat auch.
Ja,
super.
Ja, genau. Und zwar bleiben wir mal beim Semmelrogge und dem Grönemeyer in der folgenden legendären Szene beim Tauchtest. Ja, da versucht ja Semmelrogge Grönemeyers Kriegsberichterstatter, den Werner, ne, nervös zu machen. Mhm. Ne? Und Grönemeyer, der sagt hier so gut wie kein Wort. Ne? Also wir sehen den jetzt nur und die anderen hören ihn jetzt zu. Man sieht ihm aber an, ne, dass Semmelrogge, der das auch sichtlich genießt, ne, der schafft es ihm, Angst einzujagen. Wir hören rein.
Wir hören rein und wir sehen das Bild.
Die Werfgarantie liegt bei 90 Meter. Ja, wir können auch tiefer. Irgendwann ist natürlich Schluss. Ist klar. Hält der Druckkörper nicht mehr. Dann wird das Boot vom Wasserdruck zerquetscht.
Bordverschlüsse überprüfen.
Bordverschlüsse überprüfen.
Wasserdruck.
Ja, klar. Tiefe. 140 Meter.
Mir hat mal eine Nutte auf dem Rücken gepisst.
Gut, das ist schon die nächste Szene.
Das war ein Gefühl.
Mal weg. Naja, mal weg jetzt. Mal weg. Gut.
Es gibt, das wollte ich noch sagen, es gibt auf diesem YouTube, von dem wir schon so viel gehört haben, gibt es wirklich tolle Compilations, ja.
Also Zusammenschnitte,
wo man die ganzen Szenen findet und sowas. Und da muss man einfach mal eingeben, das Boot, beste Szenen und so. Und dann kommen halt so, die sind manchmal 10 Minuten lang irgendwie und dann ist das halt alles hintereinander. Und da haben wir eben gerade reingehört. Aber es ist halt toll, ne? Jetzt war auch der Wennemann zu sehen und der Prochne und sowas, ne?
Ich dachte auch, wie gut das Licht ist, ne? Also alles top ausgeleuchtet.
Alles toll.
Wahnsinn.
Alles perfekt. Wir springen mal zum Finale. Die Komparsen beim Finale in La Rochelle, das waren zum größten Teil Franzosen. Französische Komparsen. Und die Stimmung war wohl nicht allzu gut zwischen den deutschen Filmarbeitern und den Franzosen. Und die haben sich ja wohl ein bisschen da gegenseitig angewichst und so und hier, ne, und ihr scheiß Deutschen.
Scheiß Crowds vom Zweiten Weltkrieg
und
jetzt dreht er hier noch einen Film.
Ihr Froschfresser und so weiter und soll wohl nicht immer lustig gewesen sein. Und die Produzenten haben ja schon gedacht, oh Gott, funktioniert das jetzt hier alles und so, haut es hin. Petersen hat dann aber gesagt, letztendlich, wenn die Kameras liefen, es ist super gelaufen. Dann haben alle wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Aber es gab halt eben diesen Moment, dass die gedacht haben, so hören die dann jetzt auf uns irgendwie oder sagen die, baisse-toi,
lass uns mal in Ruhe,
wir machen hier nicht mit. Was ich aber interessant, super interessant finde, ist dieser Luftgriff am Ende, Luftangriff, wenn die englischen Bomber kommen, also die Flugzeuge. Und den Hafen da halt oder die Werft halt bombardieren, da sind zum Teil eingekaufte Filmaufnahmen dabei, Filmszenen, und zwar aus einem anderen Kriegsfilm von 1969, Luftschlacht um England.
Echt?
Ich meine, du hast 31 Millionen D-Mark schon ausgegeben, aber dann war halt irgendwann das Budget dann auch mal zu Ende, dass halt einer gesagt hat, so, Herr Petersen, ich weiß, Sie wollten gerne hier noch ein paar Flugzeuge durch die Gegend fliegen lassen, aber das können wir uns so, wie Sie sich das vorstellen, leider nicht ganz leisten. Also wir haben da eine Idee und da haben die tatsächlich bei den englischen Produzenten sich diese Szenen gekauft. Das ist ein paar Mal passiert.
Also, das ist abgefahren.
Es ist abgefahren, aber es ist tatsächlich nicht so unüblich. Ne?
Naja, klar, also die werden die Originalmaschinen dafür den Film gehabt haben, ne? Und so Flugaufnahmen sind ja immens teuer. Du musst ja die Originalmaschinen wieder betanken und in die Luft bringen und es muss ja alles laufen.
Genau.
Kann mir schon vorstellen,
also dass ab und
es
zu
Sinn macht.
Werden halt einfach dann Szenen oder halt auch Effekte dann halt einfach mal von anderen Produktionen. Wir haben das doch letztens bei Fight Club gehabt, wo ich dir erzählt habe, dass in dieser einen Szene, wenn halt dieser Atemdunst zu sehen ist, ne, in dieser kalten Eishöhle, dass das die Effekte aus Titanic waren zum Beispiel. Ne? Ja. Also dass halt Sachen halt wiederverwertet werden. Weiterhin zum Ende, bei diesem wirklich dramatischen, frustrierenden, sehr bitteren Ende, wer da stirbt in dieser Szene am Schluss, das durfte die Maria entscheiden. Maria Petersen. Wolfgangs Frau, der hat sich mit ihr unterhalten und er hat gesagt, angeblich hat er gesagt, wie machen wir das jetzt und so, im Buch ist es ja so, aber ich will das halt so machen und ich brauche dieses Ende, bla bla, wie machen wir das und so und ich möchte das nicht entscheiden. Die Schauspieler angeblich haben die alle gesagt, ich will draufgehen, bitte, ich will eine Todesszene haben und so, bla bla und so, und letztendlich durfte Maria Petersen entscheiden, wer stirbt in dieser Szene.
Nicht schlecht.
Bei der amerikanischen Premiere, der Film hat ja auch eine richtige internationale Premiere gefeiert.
Darf ich fragen, das war dann eine Kinoversion, die in den USA lief?
Genau. Da war man gespannt, wie so ein Film halt bei den Alliierten ankommen würde. Es ist in Los Angeles passiert. Das ist eine Stadt mit einer wirklich großen jüdischen Gemeinde halt auch. Und jetzt kommen da halt in den 80ern die Deutschen und sagen, wir haben hier einen tollen
Krieg. Wir erzählen unsere Geschichte mal selber hier in so einem Film.
Genau,
wir erzählen unsere Geschichte mal selber. Ne? Weil vorher kamen Kriegsfilme immer aus England, aus den USA, Frankreich und so weiter. Das kannte man. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass wirklich so ein Antikriegsfilm, muss man ja sagen, dann aus Deutschland kam. Das war ja auch
Wir haben das schon mal vorher halt versucht, ne? Wie hieß denn das hier, Teufelsgeneral und so weiter. Und tut mir leid, mir fallen jetzt die anderen Szenen nicht an. Aber das war ja dann für den deutschen Markt Produktion, die wir gemacht haben. Und dann halt kam eben dieses internationale Monstrum. Und es soll auch so gewesen sein, dass halt wirklich da die jüdische Gemeinde sozusagen in Los Angeles halt, also auch die Kritiker und so weiter, Filmleute, die halt eingeladen wurden, halt auch vorsichtig waren und halt gesagt haben, so, naja, gucken wir mal, was ihr hier so zimmert, ne? Also, ne? Geschichte wird ja eigentlich von den Siegern erzählt, ihr kennt das. und letztendlich bei der Los Angeles Premiere am Ende gab es Standing Ovations.
Wow.
Also da sind die Leute aufgesprungen von ihren Sitzen und haben halt applaudiert und gejohlt und gegrölt und haben halt dem Film halt das zugestanden, was ihm zustand oder steht, eben, dass es ein Meisterwerk ist. Standing Ovations in L.A. damals. Und jetzt kommt's, das ist auch sehr interessant. Es ist einer der wenigen deutschen Filme, der im Ausland mit seinem Originaltitel bekannt ist.
Das Boot.
Das Boot. Wenn in anderen Filmen oder in Dokumentationen über den Film gesprochen wird, dann ist es immer Yes, and then he made Das Boot.
Okay, so wie Kindergarten.
Ja, ja, genau, genau. Aber das ist Das Boot. Director Wolfgang Petersen directed Das Boot.
Okay.
Und nicht The Boat.
Wurde nie übersetzt? Ist es immer so geblieben?
Ja, ja. Also der Titel war auch so, Das Boot. Es gab wohl halt auch eine kleinere Plakatkampagne, wo auch The Boat drauf stand. Also da gab es auch einen englischen Untertitel. Aber auch Fans des Films, für die ist es Das Boot. Nicht Krass. The Boat, es ist immer Das Boot. Und die original deutsche Fassung war erfolgreicher an den US-Kinokassen als die synchronisierte Fassung.
Das ist ja auch verrückt.
Also die Leute sind lieber ins Kino gegangen, wollten sich das Deutsche anhören.
Obwohl sie es nicht verstanden haben.
Mit Untertiteln, ja. Gab schon Untertitel, ja. Aber hatten mehr Bock darauf, anstatt halt eben diese synchronisierte Fassung zu sehen. Die wird auch nicht so gut gewesen sein, glaube ich. Also kann ich mir nicht vorstellen, da geht so aber viel verloren.
Das ist echt ein Novum, ne? Und war der dann, also jetzt kommen mal diese ganzen Erfolgsfragen. Mhm. Du sagst, 31 Millionen hat er gekostet, das war ja bereinigt heute, wären das, was weiß ich, 100 Millionen.
Ich habe das mal nachgerechnet.
Ja, sag mal.
Ich habe das mal nachgerechnet. Pass auf, das muss man aber auch in Euro und sowas umrechnen.
Genau.
Ja, jetzt kommt's nämlich. Also, es bleibt bis heute, die teuerste rein deutsche Produktion. Es gibt ja diese
europäischen Produktionen.
Das Parfum. Da kommt das Geld daher, da kommt das Geld daher. Das ist dann mehr, dann sagt man zu Hause ein deutscher Film, deswegen ist das jetzt mehr. Aber als reine deutsche Produktion, teuerster Film als 31 Millionen D-Mark, inflationsbereinigt wären das heute 36 Millionen Euro.
Ach so.
Verstehst du?
Aha. Ich hätte gedacht, es wäre noch mehr.
Also quasi, also muss man halt sagen, 72 Millionen D-Mark eigentlich sozusagen.
Ja, ja,
also
ja.
Ne, ist jetzt ein bisschen hin und her, ein bisschen holprig, ne? Aber in Euro umgerechnet. 36 ja. Millionen Euro damals D-Mark, heute Euro und so weiter. Aber trotzdem wären es ja, wenn man es jetzt diese Euro wieder umrechnet, 72 Millionen Mark.
Mhm. I got the point.
Okay.
Ja.
Filiate. Sorry, war ein bisschen holprig.
Aber weißt du, für das, was der Film ist und dann auch in seiner Länge und dann in den drei Teilen fürs Fernsehen, war das gut ausgegebenes Geld, würde ich mal sagen.
In den USA hat der Film 11 Millionen Dollar eingespielt, nur in den USA. Mhm. Und es wären heute 31 Millionen Dollar umgerechnet. Ne? Da ist ein bisschen eine andere.
Weil es nicht D-Mark Euro ist, genau.
Und insgesamt weltweit hat er im Laufe der Jahre so ungefähr 63 Millionen Dollar im Kino eingespielt.
Wow.
Ne? Also, das schon
hat sich gelohnt.
Ist schon auch nicht so schlecht, muss man einfach mal.
Naja, und jeder der Schauspieler hat danach irgendwie fast eine Weltkarriere hingelegt oder zumindest eine europäische oder deutsche. Klar. Und Petersen ist ja dann auch Mr. Amerika geworden mit seinen ganzen Produktionen drüben und durfte auch machen, was er wollte. Ne?
Genau. Eastwood hat bei ihm angerufen und hat gesagt, du willst meinen Film In the Line of Fire machen und sowas. Ja. Also das kam dann Jahre später, aber er hat sich da halt schon einen Namen gemacht. Und ich finde, Petersen, und wenn ich vielleicht dieses Fass kurz aufmachen möchte, hat halt dann irgendwann stark nachgelassen. Ich fand das, also da war, kam, also das Poseidon, dieses Poseidon-Remake.
Das war ganz schlecht.
Das fand ich so furchtbar, was er da gemacht hat.
Weil
ich
als Kind auch das Original geliebt habe. Hatte,
schrecklich,
fand schrecklich, ich das auch ganz schrecklich. Aber
ich fand auch seinen Troja ganz schlimm.
Der Hurricane-Film, wie hieß der? Die Flut?
Nee. Der Sturm.
Der Sturm.
Ja,
der Sturm. Den fand ich, der war ja danach, den fand ich wieder richtig gut.
Den fand ich toll. George Clooney fesselnd, und so und Wahlberg auch, ne?
War genau.
Mark Wahlberg
ja,
auch mit dabei.
Die dann mit ihrem kleinen Boot starten.
Ja, aber der hat, ja, aber das Ding halt damals hat den halt auf die Karte gebracht. Nominiert für 6 Oscars. Gewonnen nicht, aber halt 6 Oscars nominiert gewesen, beste Regie, beste Kamera und so und Ton und so weiter natürlich, also halt diese technischen Preise, aber eben halt Regie, da haben halt die Amerikaner halt sind ausgerastet, haben gesagt, hier Junge, hier hast du eine Nominierung, freu dich, das ist schon eine große Ehre. Der Film selber war nicht nominiert als bester Film, das haben sie dann nicht gemacht, das, also nur die Regie.
Das haben sie sich nicht getraut damals.
Das haben sie sich nicht getraut. Ja. Ist auch für den Golden Globe nominiert worden als bester Film, auch für die BAFTAs gewonnen hat er schließlich dann eben bei uns.
Also hat keinen Oscar gewonnen?
Kein Oscar gewonnen, kein BAFTA gewonnen, kein Golden Globe gewonnen, aber er war halt da überall nominiert.
Ja, okay. Das
war halt auch schon groß, ja. Also muss man halt auch sagen. Gewonnen hat er bei uns den Deutschen Filmpreis,
klar.
Goldene Leinwand, goldene Kamera, Bayerischen Filmpreis und so weiter und so fort hat er halt da abgeräumtet. Wolfgang Petersens Das Boot aus dem Jahre 1981, jetzt gerade am 17. September hat er 40-jähriges Jubiläum.
Das muss man sich vorstellen, das ist echt ein alter Film, ne? 40 Jahre. Das ist,
und, echt ein alter Film. Die
Bilder ist immer echt noch ein alter so gut. Film. Auf, ich, da der in der Vergangenheit spielt, ist er ja auch zeitlos. Das ist das Gute an solchen
Filmen. Kann man so sagen. Ja, gut, man hätte dann jetzt irgendwie sagen können, die Effekte sind dann halt irgendwie so mies, dass man halt irgendwie da rausgezogen wird, aber es ist egal bei dem Film.
Nee, der fesselt. Also du bist wirklich, du bist sitzt im Boot, sobald du 5 Minuten gesehen hast.
Deswegen ist er auf Platz 64 bei unseren 100 besten Filmen aller Zeiten. Petersens Das Boot. Ja, und damit, tauchen wir auf. Sind am Ende dieser Ausgabe. Danke, Herr Meier, für die, seelische Unterstützung.
Danke, dass du diesen Film hier mitgebracht hast.
An- und Unterdeck. Beim nächsten Mal auf Platz 63, da werden wir endlich wieder einen Filmpaten haben. Ah. Jawohl. Und zwar eine der berühmtesten Synchronstimmen Deutschlands, der auch eine Menge mit diesem Podcast zu tun hat tatsächlich. Wir sind jedenfalls stolz, dass er dabei ist und freuen uns auf die nächste Ausgabe. Es wird um einen Film gehen, der ein totgesagtes Genre wiederbelebt hat damals und bei dem Hauptdarsteller und Regisseur ein und derselbe waren, sind. Mit Oscars überhäuft, von Erfolg gekrönt, hat er seinen Star zum Megastar gemacht. Er war schon ein Star, aber wurde dann zum absoluten Megastar.
Keine Idee.
Ich könnte jetzt noch was sagen, was es halt sehr, sehr klar machen würde. Aber reicht es vielleicht?
Ich weiß es noch nicht, deswegen ist es so eigentlich besser.
Soll ich noch sowas sagen wie Canis Lupus? Oh, jetzt hast du aber
eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee.
Das ist ein super einfacher Tipp, aber was soll's. Ansonsten, darauf freuen wir uns beim nächsten Mal, dieser Film. Ja?
In dieser
Sendung. Und tschüss.
Danke.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.